Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, hier und an den Bildschirmen, ich möchte gerade wirklich nicht in der Haut unserer Politiker stecken. Sie müssen Entscheidungen treffen, wie man versuchen könnte, diese Corona-Geschichte, diese ganze Epidemie zu beenden, und wissen doch selber nicht genau, wie das gelingen könnte. Es kommt mir so vor, dieses ganze Vorgehen da in den letzten Monaten, wie wenn man eine Wanderung macht im dichten Nebel und nach einiger Zeit feststellt, dass man wieder am Ausgangspunkt angekommen ist. Man ist also im Kreis rumgelaufen und hat das Ziel verfehlt. Und das ist eine verzweifelte Lage. Und man wünscht sich nichts mehr, als dass der Himmel aufreißt und die Sonne Licht gibt, damit man den richtigen Weg erkennen kann. Aus einer ganz anderen, aber eben solchen verzweifelten Lage heraus ist unser Predigttext für heute entstanden, vor ungefähr 2.500 Jahren. Israel ist von der Großmacht der Babylonier erobert worden. Der Tempel wurde zerstört. Die Bewohner des Landes nach Babylon vertrieben. Und da ist bei den Bewohnern des Landes, bei den Israeliten, wohl die Meinung entstanden, dass Gott sie verlassen hat. Dass er sich nicht mehr um sie kümmert. Aus diesen Gedanken heraus ist ein Gebet entstanden. Und dieses Gebet finden wir im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 63. Und ich lese ab Vers 15. Herr, schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns auch nicht. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest. Wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wassersieden macht. Dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, dass wir nicht erwarten und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn hoffen. Das ist eine heftige Sprache. Dieser Beter traut sich was. Im Grunde macht er Gott den Vorwurf, du bist schuld an unserer schlechten Lage. Du hast es zugelassen, dass wir verkehrte Wege gegangen sind und dass wir jetzt die Konsequenzen tragen müssen. Also musst du Gott auch für eine Änderung sorgen. Aber das ist Verzweiflung, die sich nicht trotzig von Gott abwendet, so nach dem Motto, mit einem Gott, der so viel Leid zulässt, mit dem will ich nichts zu tun haben, sondern eine Verzweiflung an Gott, die zu Gott hinflieht. Du bist doch unser Herr, unser Erlöser. Das ist dein Name von alters her. Wir gehören doch zusammen, du Gott und wir aus Israel. Wir sind doch dein Erbe. Also lass uns nicht allein in dieser schwierigen Situation. Nicht nur, dass der Nebel verschwinden soll, der Himmel wieder Licht geben soll. Nein, der Himmel soll zerreißen und die Gegenwart Gottes zu den Menschen kommen. O Heiland, reiß den Himmel auf. Herab, herab vom Himmel auf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür. Reiß ab, wo Schloss und Riegel führen. So heißt es in dem Lied von Friedrich Spee, das wir nach der Predigt zusammen singen werden. 500 Jahre nach diesem Gebet ist der Himmel zerrissen. Auf eine Weise, die sich der Beter damals gar nicht vorstellen konnte. Ohne großes kosmisches Getöse, dass die Berge zerfließen und so weiter und dass alle Feinde ehrfurchtsvoll Gott die Ehre geben. Nein, das war da nicht. Gott kam ganz still in einem Baby, in einer Futterkrippe, ohne großes Weltgetöse oder Aufsehen. Nur die Hirten auf dem Feld draußen, die haben es gesehen, dass der Himmel aufgerissen ist. Die haben etwas von der Herrlichkeit, von der Glorie der Engel gesehen. Und deswegen bedenken wir diesen Jesaja-Text bei uns in der Adventszeit. Denn die Adventszeit ist die Zeit, in der wir besonders daran denken, dass Jesus gekommen ist und dass er wiederkommen wird. Dieser Text des Jesaja ist kein heile Welttext. Er ist nicht stimmungsvoll, nicht kerzenleuchtend, sondern so rau, wie die Welt ist, in der wir leben. Und er stellt die alte Frage: Gott, wo bist du in unseren Nöten? Wie lange müssen wir das hier noch aushalten? Wann greifst du endlich ein? Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Ja, Jesus ist gekommen, um uns zu trösten. Er ist gekommen, um uns zu helfen, dass wir eben nicht länger von den Wegen Gottes abirren, so wie damals die Israeliten, und unser Herz verstocken. Er ist gekommen, um uns aus dieser Macht des Bösen, die wegzieht von Gott, um uns aus dieser Macht des Bösen zu erlösen und uns zu ermöglichen, dass wir Gott lieben. Mit aller unserer Kraft, mit dem ganzen Einsatz unseres Lebens. Weil er sein Leben eingesetzt hat für uns, weil er alle unsere Sünde und die daraus folgende Trennung von Gott auf sich genommen hat und sie am Kreuz mit in den Tod genommen hat, damit sie uns nicht mehr beherrschen. Deswegen feiern wir Advent, freuen uns über diese Ankunft Gottes, dass Gott den Himmel zerrissen hat, dass Jesus auf die Welt kam, freuen uns über diese Nähe zu Gott, die wir jetzt haben dürfen, dass wir ihn Vater nennen dürfen. Um Jesu willen ist uns das geschenkt, dass der allmächtige, große Gott, der Heilige, Schöpfer des ganzen Universums, unser Vater ist. Und doch bleibt diese Welt immer noch ein Jammertal. Und doch ist immer noch die Corona-Epidemie weltweit unbesiegt. Und doch sterben heute wieder Menschen an dieser Corona-Krankheit und an anderen Krankheiten. Es hungern Menschen wegen der Klimaveränderungen, weil ihre Äcker verdursten oder im Regen ertrinken. Und doch bringen Menschen andere Menschen um aus Rachgier und Eifersucht und stehen schon wieder Armeen vor den Grenzen ihrer Nachbarländer und bedrohen sie mit ihrer Macht. Und doch beuten große Konzerne Menschen und ganze Berufsgruppen aus um ihres eigenen Gewinns willen und werden die guten Anweisungen Gottes, die doch da sind, sie werden missachtet oder mit Füßen getreten, um des eigenen Vorteils willen. Aber mitten in dieser Aufzählung des Elends leuchtet das Licht des Evangeliums, der guten Botschaft, und gibt Orientierung für unser Leben, damit wir nicht im Kreis rumlaufen, im Nebel, und alles vergeblich ist. Der Nebel lichtet sich. Mitten in der Finsternis, die wir heute hier unter uns und in unserem Land haben, leuchtet das Licht, das von Gott kommt. Die Botschaft des Friedens erreicht Menschen weltweit und verändert Menschen. Menschen helfen anderen Menschen in ihren Nöten. Im kleinen, im nachbarschaftlichen und im ganz großen Maßstab. Besitz und Reichtum wird geteilt mit Menschen in Not. Das findet heute statt. Besitzgier wird überwunden durch Solidarität. Hass wird überwunden durch Liebe. Krankheiten werden geheilt. Kaputte Beziehungen werden heil durch Vergebung. Das Licht leuchtet. Und es hat schon einen tiefen Sinn, dass wir die Geburt Jesu feiern zu einer Zeit, zur Zeit der Wintersonnenwende, wenn die Nächte besonders lang und finster sind und die Tage kurz. Wenn die Finsternis am tiefsten ist, feiern wir, dass das Licht gekommen ist. Ein Licht, das unser Herz und unsere Gedanken und unsere Handlungen hell macht. Aber in diesem Advent schauen wir auch aus auf den großen Advent, wenn Jesus kommen wird als der Herrscher und Richter der Welt. Dann wird es allerdings Getöse geben. Feuer wird einen Teil der Erde verbrennen. Die Mächte der Finsternis werden sich zu einem Generalangriff auf das Heilige Land versammeln und werden dann vernichtet werden durch das Wort des Mundes Jesu Christi. Die Zeit, die diesem Kommen Jesu vorausgeht, wird echt ungemütlich sein. Sie haben es vorhin in der Lesung gehört, wie Lukas schreibt, was Jesus darüber gesagt hat. Die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, Kopf hoch, eure Erlösung kommt. Was der Beter im Buch des Propheten Jesaja sich gewünscht hat, dass Gott den Himmel zerreißt und herabkommt, mit solcher Wucht, dass die Berge zerfließen, wie Wasser durch Feuer zum Sieden kommt. Das wird dann geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn Sie in der letzten Zeit in den Medien die Bilder verfolgt haben aus La Palma, von diesem Vulkanausbruch, dann haben Sie ein bisschen ein Bild vor Augen, wie das aussieht, wenn Berge zerfließen wie Wasser. Wenn sie flüssig werden in der Gluthitze der Lava und sich einfach verbreiten über das ganze Land. Die Zeit, die bevor Jesus wiederkommt, diese sehr ungemütliche Zeit, ist eine bemessene Zeit. Das heißt, sie hat einen Anfang und ein Ende. Es wird nicht endlos sein. In der Bibel wird sie angegeben mit 7 Jahren und hat da den Namen der großen Trübsalzeit. Und das ist keine angenehme Zeit. Jesus nennt sie eine Zeit der Wehen. Und jede Frau, die ein Kind geboren hat, weiß, dass die Zeit der Wehen eine sehr schmerzhafte Zeit ist. Aber dass nach der Geburt die Schmerzen auch ziemlich schnell wieder vergessen sind, weil man sich einfach über das Kind freut, das geboren wurde. Was dann kommt, wenn Jesus als Herrscher dieser Welt regieren wird, ist reine Freude. Denn das Böse, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der ist dann gebunden, ist ausgeschaltet. Und er kann die Menschen nicht mehr durcheinanderbringen. Die ganze Schöpfung, sagt Paulus, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf diesen Tag. Dass die Kinder Gottes offenbar werden, dass der Herr wiederkommt als der Lebendige. Und dass die ganze Schöpfung erlöst wird vom Prinzip des Fressens und Gefressenwerdens. Und von dem Prinzip, dass der Stärkere sich durchsetzt und der Schwächere kuschen muss. Die Schöpfung wartet darauf, dass die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern, dass die Löwen Stroh fressen wie die Rinder. Jesaja hat uns da wunderschöne Bilder geschenkt über diese Friedenszeit. So heißt es in Jesaja 2, er, der Messias, der Friedefürst, er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Und da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird sich kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das ist einer der Sätze, wo ich jedes Mal, wenn ich den lese, bis ins Tiefste bewegt bin. Es wird eine Zeit kommen, in der man nicht mehr lernt, wie man Krieg führt. Wo nicht mehr Putin seine Armeen an der Ukraine auffahren lässt, um ihnen zu sagen, Freunde, übermorgen schnappen wir euch, ihr habt gar keine andere Chance. Ja, wo dieses Machtgepoker, dieses Besitzen wollen aufhört, nicht mehr da ist. Sie werden nicht mehr lernen, wie man Krieg führt. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem heiligen Berg. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Diesen Advent, diese Ankunft erwarten wir. Erwarten wir sie? Ist es nicht in der Kirche arg still geworden über diesen Advent? Trauen wir uns gar nicht mehr zu, zuversichtlich zu bleiben angesichts der vielen Schreckensmeldungen von der Zerstörung unserer Erde? Glauben wir daran, dass nicht eine atomare Zerstörung und nicht der Hitzetod die Zukunft dieser Erde sind, sondern das Friedensreich Gottes? Oder denken wir, wie Manfred Siebald das mal in einem Lied ausgedrückt hat, wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Ein Theologieprofessor unserer Tage, Hans-Joachim Schmidt, hat es so ausgedrückt. Eine Kirche, die sich nicht mehr ungeduldig und leidenschaftlich nach dem letzten Kommen Gottes sehnt, ist im Grund eine sterbende Kirche. Wir dürfen mehr und wir dürfen Größeres erwarten, nämlich die völlige Umgestaltung der Verhältnisse. Eine Kirche, die nur noch das Diesseits erwartet, hat das Beste verloren. Eine Kirche, die sich damit begnügt, Dekoration an den Festtagen des Volkes zu sein, kann man vergessen. Eine Kirche, die nicht mehr in der Erwartung des Kommens Jesu lebt, ist nicht mehr beim Evangelium. Also lasst uns in der Erwartung des Kommens Jesu leben und in der Zeit bis dahin, bis er kommt, wir wissen es ja nicht, wann es ist, alles das tun, was uns möglich ist, die gute Nachricht von der Versöhnung mit Gott zu verbreiten unter den Menschen und die gute Nachricht, dass Gottes Weisheit auch da hilft, wo unsere Weisheit zu Ende ist, auch noch zu glauben. Dass wir die richtigen Schritte gehen können, jetzt in unserer Corona-Geschichte, in den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die auf uns zukommen werden. All das, was die ganzen Herausforderungen sind, die vor uns liegen für die nächsten Jahre, sie zu bestehen in dem Wissen, er, der lebendige Gott, ist mitten unter uns und er wird uns alles geben an Weisheit, was wir brauchen, dass wir gut durch diese schwierigen Zeiten hindurchkommen. Und lasst es uns nicht vergessen, wenn die Zeiten eng werden, Kopf hoch, die Erlösung kommt. Amen.